HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut.
Ich und TJ, wir haben mal geguckt, was macht die CDU da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Also wir haben immer wieder neue Menschen, die dazukommen, die sich inspirieren lassen von dem, was wir machen. Weil natürlich bei uns eine gewisse Wut über das Nichtstun besteht.
Wir sehen, dass gerade die jetzt unter 20-Jährigen deutlich politischer sind als die Vorgängergeneration.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
Wir haben eine junge Generation heute. Der geht es gut. Sie hat wunderbare Berufsperspektiven. Sie ist sehr hoch gebildet. Und das Ergebnis ist klar, das macht politisch.
Aber auf der anderen Seite der Befund, dass dieser Teil der politisierten Jugend nicht durch alle Schichten hindurchgeht. Und auf der anderen Seite des Spektrums eben auch Anfälligkeiten für Rechtspopulismus und sowas zu verzeichnen sind.
Mir ist da die Freizeit nachmittags mehr wert. Und ich habe noch nicht wirklich so die Gruppe gefunden, die all meine Meinung vertritt.
Also ich habe jetzt nicht so die Connection so zur Politik, irgendwie habe ich mich nie so dafür interessiert.
Diese Kinder sind unsere Zukunft. Deswegen sind sie für Politik, Wirtschaft, Forschung so interessant. Und wenn dann alle 4 Jahre die Shell-Jugendstudie ihre Ergebnisse präsentiert, ist die Aufmerksamkeit groß. Wie ticken die Jugendlichen 2019? Einfache Antworten werden gesucht. Gefunden wurde auch dieses Mal wieder Widersprüchliches. Manche so, manche anders. Die Jugendlichen blicken optimistisch in die Zukunft, machen sich aber Sorgen um die Umwelt. Ein Teil der Jugendlichen versammelt sich freitags zu Klimaprotesten auf der Straße, ein anderer Teil aber nicht. Das Vertrauen in die Demokratie ist groß, in Parteien und Politiker weniger. Ein Ergebnis aber lässt aufhorchen. Die, die kein Vertrauen darin haben, dass sie etwas ändern können, werden empfänglicher für populistische Parolen und Verschwörungstheorien. Rund 53% sind zum Beispiel der Meinung, dass die Regierung ihnen nicht die Wahrheit sagt. Was tun mit diesen Ergebnissen? Die Vermessung der Jugend haben wir getitelt und schauen noch auf andere Maßnehmende. Fast 20 Jahre nach dem ersten PISA-Schock bescheinigt dieser Tage eine neue nationale Bildungsstudie den Neuntklässlern zu wenig Fortschritte in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern. Keine Verbesserung also durch Vermessung. Vom Wiegen wird die Sau nicht fett, ist seit jeher von Vermessungskritikern zu hören. Aber von was dann? Was tun gegen Populismusaffinität und sinkendes Leistungsniveau? Fangen wir mit der neuesten Shell-Jugendstudie an. Von Januar bis Mitte März wurden dafür 2572 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren befragt. Die Ergebnisse stellt Katrin Auer vor.
Es gibt eine Reihe von Alarmsignalen in dieser Studie. Aber fangen wir mal mit dem Positiven, vielleicht sogar Überraschenden an. Mehr als 3/4 der befragten jungen Leute geben an, mit der Demokratie in Deutschland zufrieden zu sein. Und resigniert sind die meisten absolut nicht, beschreibt Matthias Albert von der Universität Bielefeld.
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen sieht die gesellschaftliche Zukunft zuversichtlich. Das sind genauso viele wie vor 4 Jahren. Es ist bemerkenswert, weil hinsichtlich einer Reihe von Themen durchaus die Ängste zugenommen haben.
Die Angst vor Umweltzerstörung ist am stärksten vertreten bei 71% der befragten 12- bis 25-Jährigen. Knapp dahinter die Angst vor Terroranschlägen und die vor dem Klimawandel. Auch die Angst vor Zuwanderung nimmt zu. Allerdings finden die jungen Leute Ausländerfeindlichkeit deutlich beängstigender. 52% von ihnen haben dazu gestimmt. Doch die Politikerinnen und Politiker interessierten sich nicht für diese Ängste, überhaupt für die Belange der jungen Generation, finden 71% der Befragten. Ein Befund, der wachrütteln muss, sagt Jugendministerin Franziska Giffey.
Und das ist ein Auftrag, den die Studie uns auch gibt. Das ist letztendlich wirklich der Ruf danach, beteiligt uns, hört uns. Die junge Generation ist nicht politikverdrossen. Aber sie hält sich eben häufig zurück, wenn es um das Engagement in Parteien geht und wenn es eben auch darum geht, inwieweit man sich mit dem identifiziert, was Politikerinnen und Politiker tun. Und das Beste, was man tun kann an dieser Stelle, ist, sie einzubeziehen.
Zum Beispiel, indem das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt wird, was die Bundesjugendministerin unterstützt. Ein Thema, das die Autoren der Shell-Studie besorgt, ist die politische Polarisierung. 9% der Befragten stimmten fast allen ihnen präsentierten populistischen Statements zu. Weitere 24% haben einzelne populistische Aussagen bejaht. Und 28% wollten sich dann nicht eindeutig positionieren. Ein Alarmsignal, findet der Leiter der Studie, Matthias Albert.
Es gibt einen signifikanten Anteil, der anfällig ist für Populismus. Es ist nicht die Mehrheit, aber es gibt einen signifikanten Anteil. Und genau vor diesem Hintergrund ist auch nochmal zu betonen, wie wichtig es ist, gerade diese Jugendlichen anzusprechen und abzuholen.
Mehr als jeder dritte Jugendliche und junge Erwachsene will übrigens nicht nur abgeholt werden, sondern sich auch selbst politisch engagieren. Auch dieser Wert ist deutlich gestiegen gegenüber früheren Studien. Viele junge Leute wollen mitwirken in der Gesellschaft, aber Taten sehen, das wollen sie auch.
Die Jugendlichen blicken optimistisch in die Zukunft, machen sich aber Sorgen um die Umwelt. Das Vertrauen in die Demokratie ist groß in Parteien und Politiker, aber weniger. Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2019. Mit dem Studienleiter Professor Matthias Albert, Politikwissenschaftler an der Uni Bielefeld, der eben schon im Bericht zu hören war, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Albert.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Das klingt ja ein bisschen widersprüchlich. Kann man denn jetzt wirklich von der Jugend sprechen?
Grundsätzlich kann man nicht von der Jugend sprechen, insofern sich in jeder Generation verschiedene Milieus und Lebenslagen finden. Sehr oft gibt es plakative Begriffe, berühmt etwa die Generation Y oder die Generation Z, die allerdings immer Wesensmerkmale von ganz bestimmten Leitmilieus widerspiegeln. Eine Generation eint sich vor allem durch wenige Merkmale. Sie eint sich, dass sie eine Generation in einem bestimmten kulturellen und sozialen Umfeld zu einer bestimmten Zeit ist. Aber natürlich gibt es immer starke Differenzierungen nach Geschlecht, nach sozialer Herkunft, nach regionaler Herkunft. Und die gilt es immer genau zu vermessen, wie die sich verschieben.
Wie empfinden Sie es denn? Es gibt ja jetzt verschiedene Interpretationen, die auf dem Markt sind. Sind die Ergebnisse für Sie eher alarmierend oder stimmen Sie sie zuversichtlich? Weil es heißt ja, die sind tolerant, vertrauen in die EU und in die Demokratie.
Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie sind, wie gesagt, sehr umfangreich und sie sind sehr differenziert. Ich würde nicht pauschal sagen, dass sie einen zuversichtlich stimmen können. Sie können aber genauso wenig dafür herangezogen werden, pauschal Alarm zu schlagen. Was zunächst mal zuversichtlich stimmt, ist, dass trotz der massiv zunehmenden Zukunftsängste, etwa in Bezug auf Umweltverschmutzung und in Bezug auf den Klimawandel, trotzdem insgesamt die Jugendlichen sich ihren Optimismus für die Zukunft der Gesellschaft bewahren. Sie sagen, ja, also unsere Ängste steigen, aber trotzdem, irgendwie denken wir, wir schaffen das, wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft. Das kann erstmal zuversichtlich stimmen. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr umfangreich etwa Empfänglichkeit für populistische Aussagen getestet. Und hier sehen wir jetzt nicht, dass es eine umfassende Populismusnähe der Mehrheit der Jugendlichen gibt. Insofern stimmt auch das zuversichtlich. Aber es gibt doch die Affinität und die Aufgeschlossenheit gegenüber einzelnen populistischen Aussagen. Also hier gilt es weiterhin, die Sache sehr gut im Auge zu behalten.
In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass Jugend- und Familienministerin Giffey den Schluss aus dem Ergebnis zieht, dass sich viele junge Menschen nicht ernst genommen fühlen. Das Wahlalter sollte gesenkt werden. Wenn man sich jetzt aber genau diese Empfänglichkeit für populistische Positionen anschaut, von der Sie gerade sprachen, dann fragt man sich doch, ob die dann wirklich reif sind für eine frühe Beteiligung.
Die Frage des Wahlalters ist eine sehr knifflige. Man kann natürlich sehr lange darüber diskutieren, wann wer für welchen Zweck reif ist. Und wir kennen das ja in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, dass es mit guten Gründen unterschiedliche Altersschwellen gibt. Allerdings ist es so, dass gerade der Übergang von der Kindheit ins Jugendalter natürlich heute viel früher ist, als das etwa noch vor 2 oder 3 Generationen der Fall war. Und ich denke, es würde überhaupt nichts schaden, das Wahlalter zu senken. Allerdings, man darf die Senkung des Wahlalters auch nicht als Allheilmittel sehen. Es gibt, wie die Shell-Jugendstudie ja feststellt, eine weitgehend verbreitete Parteien- und Politikerinnen-Politiker-Verdrossenheit unter den Jugendlichen. Und die Absenkung des Wahlalters ist ganz gewiss nicht das Allheilmittel, um daran etwas zu ändern.
Daran hängt ja, dass es besonders sozial Benachteiligte sind, die populismusanfällig sind, die auch übrigens seltener bis zum Abitur kommen. Das überrascht nicht, weil die besonders ausgeprägte Chancenungerechtigkeit in Sachen Bildung in Deutschland wird ja seit 20 Jahren immer wieder in den internationalen Vergleichstests der PISA-Studie auch festgestellt. Da fragt man sich ja doch, warum ist an dieser Stelle noch nicht mehr passiert?
Wir stellen in der Shell-Jugendstudie eine wichtige Sache fest. Trotz aller Ausnahmen, die hier eher die Regel bestätigen, ist es so, dass in ganz vielen Bereichen Unterschiede, insbesondere nach Geschlecht, also männlich, weiblich, zurückgehen. In vielen Hinsichten gehen auch Unterschiede nach Migrationshintergrund zurück. In vielen Hinsichten gehen auch Unterschiede in Bezug auf Ost-West-Vergleich, neue, alte Bundesländer zurück. Wo die Unterschiede massiv bestehen bleiben, ist in der Tat hinsichtlich der sozialen Herkunft. Hier kann man bei aller Vorsicht gegenüber Pauschalisierung auch sagen, dass die große Kluft, die besteht, nicht etwa eine ist zwischen den oberen 10.000 und dem Rest der Gesellschaft, sondern die große Kluft besteht zwischen den oberen 80% und den unteren abgehängten 15-20%. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche und es ist richtig festzustellen, da tut sich nichts. Das scheint in der Gesellschaftsstruktur in der Bundesrepublik Deutschland fest einzementiert. Und ich denke, das ist eine ganz maßgebliche Aufgabe von Politik, darüber nachzudenken, wie hier etwas verändert werden könnte.
Wie viel Hoffnung haben Sie da? Denn seit 66 Jahren werden für die Shell-Jugendstudie junge Erwachsene zwischen 12 und 25 befragt. Die Ergebnisse werden immer laut diskutiert und viel beachtet. Aber welchen Einfluss haben Sie wirklich auf die Politik? Wofür ist diese Vermessung der Jugend überhaupt gut?
Zunächst einmal ist es so, dass die Shell-Jugendstudie selbst natürlich nicht mit Empfehlungen auftritt. Das ist eine umfassende Bestandsaufnahme und der Versuch, eine differenzierte Analyse darzustellen und Entwicklungen über Zeit aufzuzeigen. Es geht der Shell-Jugendstudie, wie jeder anderen wissenschaftlichen Studie, in dieser Hinsicht oft natürlich auch so, dass man sehr erstaunt feststellt, dass alle politischen Parteien im gesamten politischen Spektrum sich durch die Ergebnisse bestätigt sehen. Insofern kann man natürlich nicht sagen, dass eine solche Studie unmittelbar und direkten Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse hat. Aber eine ganz wesentliche Funktion, der Shell-Jugendstudie ist zum einen, dass sie die Öffentlichkeit, dass sie die Politik in regelmäßigen Abständen schon fast dazu zwingt, sich systematisch mit der Situation der Jugendlichen in Deutschland auseinanderzusetzen. Da hat nun diese Studie immerhin diese große lange Tradition seit 1953 im Hintergrund. Und sie versucht dann eben auch ein möglichst differenziertes Bild und exaktes Bild der Lebenslagen und der Einstellung der Jugendlichen zu zeichnen, damit zumindest politische Entscheidungsfindungsprozesse auch auf solche verlässlichen Daten zurückgreifen können.
Wofür die Shell-Jugendstudie nicht gut ist und was sie dennoch leisten kann, Professor Matthias Albert, Studienleiter der Shell-Jugendstudie 2019 von der Uni Bielefeld. Vielen Dank. Die Vermessung der Jugend, der Tag in HR2 Kultur. Es ist auf jeden Fall spannend, wie der Blick auf die Jugend so ausfällt. Allgemein wissenschaftlich interessiert, gesellschaftlich verallgemeinernd kritisch, im Alter dann vielleicht eher sehnsüchtig zurückblickend. Der Blick auf das Alter und das Älterwerden ist ein anderer. Vor allem, wenn es um das eigene Alter geht, wie bei Max Frisch, mein Name sei Gantenbein. Der Blick in den Spiegel fällt da wenig sehnsüchtig aus.
Noch kann von Alter nicht die Rede sein. Er stutzt nur, wenn er zufällig ein früheres Foto sieht, ein Gesicht, das es nicht mehr gibt. Noch nimmt er es mit den Jüngeren auf. Aber so weit ist es schon, dass er jeden darauf ansieht, ob er jünger ist, und man widerspricht, wenn er von Altern redet, mit Recht. Noch ist sozusagen nichts davon zu sehen. Und dass der Jahrgang, dem er angehört, keinen Vorschuss an Erwartungen mehr genießt, das fällt niemand auf, versteht sich außer ihm. Die schlaffe Haut und die Taschen unter den Augen, wenn er beim Rasieren gezwungenermaßen in den Spiegel schaut, noch erscheint alles nur als ein Zeichen vorübergehender Müdigkeit. Er weigert sich, darüber zu erschrecken. Nur die Zähne, manchmal schon ausgefallen im Traum, man weiß, was das heißt. Die Zähne erschrecken ihn, auch die Augen. Alles Weiße wird aschig oder gelblich, soweit ist es schon. Die Haare fallen nicht aus, sie fallen nur flacher. Und was wächst, ist die Stirn. Noch braucht man es nicht, eine Glatze zu nennen, aber das wird kommen. Die Lippen werden schmaler, ausdrucksvoller sozusagen, jedoch farblos. Noch steht die Erfüllung bevor. Und Frauen bieten sich an wie nie zuvor. Das Brusthaar wird silbrig, das sieht man aber nur im Bad. Fasten und etwas Sport, betrieben mit Maß und Energie, verhindern den Ansatz von schwammigem Fett. Die Muskeln werden deswegen nicht jung. Noch geht er mühelos, aber er sieht's an seinem Schatten. Ein Mann von 50. Sein Gang wird sparsamer. Die Bewegungen gehen nicht mehr durch den ganzen Körper.
aus Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein. Jetzt wissen wir also, wie die Jugend heute tickt. Das scheint ein Grundbedürfnis durch die Jahrhunderte zu sein, die Jugend zu labeln, sie als Gruppe einzuordnen, mit Zuschreibungen Ordnung in die Generationen zu bringen. Dabei dienen die jungen Menschen mal als Sündenbock, mal als Sehnsuchtsgeneration, gerne als Projektionsfläche. Antonia Troschke hat sich auf die Suche nach der Jugend von heute aller Zeiten begeben.
Nichts ist so erbärmlich wie die Jugend von heute. Nichts ist so erbärmlich wie die Jugend von heute. Widersprechen wir. Die Jugend von heute ist kaputt und verdorben. Ja, das reicht mir als Grund, um sie aus.
Wer hat Klicks? Ich brauch noch ein Like. Die Jugend von heute braucht nur eins: Aufmerksamkeit.
Die Jugend von heute. Sie steht in der Kritik. Und zwar seit es die Jugend gibt. Man könnte fast glauben, es ist eine gesellschaftliche Pflicht, jeder älteren Generation die Jüngere zu kritisieren. Der römische Dichter Plautus hat 200 Jahre vor Christi Geburt vorgemacht.
Die Jugend taugt nicht, denn sie liebt sich selber nur.
Schon Sokrates ließ an der Jugend kein gutes Haar.
Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
Nun ja, ob Sokrates das wirklich gesagt hat, ist nicht belegt. Das Zitat hält sich jedenfalls hartnäckig in Kombination mit seinem Namen. Wäre doch auch zu schade, einen so prominenten Fürsprecher der Jugendkritik zu verlieren. Zurück zur Jugend selber. Unbrauchbar, oberflächlich, egozentrisch, das soll sie sein. Woran das zu Zeiten von Sokrates und Plautus lag, lässt sich wohl nur noch schwer feststellen. Heute hingegen scheint der Grund klar. Smartphones, Tablets, Laptops.
Die spinnen eben so weiter alle. Die haben bloß ihre scheiß Computerkacke im Kopf und alles andere interessiert die nicht. Die verblöden, auf Deutsch gesagt. Ja, wenn man denen irgendwie was fragt aus dem Leben, wissen die ja nichts.
Die verblödete Jugend, die nichts mehr selbst auf die Reihe bekommt und obendrein noch nicht mal den nötigen Respekt vor dem Alter zeigt.
Früher ist besser. Ja, früher ist halt schon, Kinder hat schon Respekt. Aber jetzt habe ich schon gesehen, in der Straße oder U-Bahn, kein Respekt für die alten Leute, kranke Leute oder Behinderte.
Moment, früher hatte die Jugend noch mehr Respekt? Von wann stammt das Alte Testament nochmal? Ist das nicht von früher?
Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter steht wieder die Mutter, die Schwiegertochter wieder die Schwiegermutter.
Respektlosigkeit pur in der Bibel. Egal, früher war trotzdem alles besser. Vor allem die Jugend natürlich.
Die Jugend heutzutage.
Die Jugend ist überwiegend das Letzte, egozentrisch, handysüchtig, respektlos. Antonia Troschke hat diese Verallgemeinerungen zusammengetragen. Helena Marschall, 17 Jahre alt, aus Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag.
Kennen Sie solche Beschimpfungen auch?
Ich muss sagen, ich persönlich wurde jetzt noch nicht so beschimpft, aber natürlich habe ich diese ganzen Sprüche auch schon mal irgendwo gehört und auch über irgendwie, dass man meine gesamte Generation so verallgemeinert und das habe ich natürlich auch schon mitbekommen.
Und wie fühlt sich das dann an?
Nicht so cool. Also das ist einfach eine chronische Unterschätzung von dem, was Jugendliche überhaupt tun können und zu was sie fähig sind. Ich meine, das sehen wir ja gerade bei Fridays for Future und wie kompetent und wie viel auch schon Menschen, die nicht studiert haben und nicht irgendwie schon jahrelang einen Job gehabt haben, wie viel die tun können und wie viel die fähig sind. Und ich finde das so schade, dass man eine ganze Generation, die ja so viel in Bereicherung und so viele neue Ideen einbringen könnte, so verkleinlicht und herabschreibt. So.
Jetzt ist ja ein Ergebnis der Shell-Jugendstudie, dass die Jugend sehr wohl demokratiebegeistert ist, also was von der Demokratie hält, aber enttäuscht ist von den Parteien und von den Politikern. Was davon gilt denn für Sie?
Ja, also beides auf jeden Fall, kann ich total nachempfinden. An sich ist ja Demokratie das Allertollste und sehr, sehr cool, weil so viele Menschen eine Stimme haben und mitbestimmen können und sich mitbeteiligen können. Aber das ist mit den momentanen Parteien eben nicht der Fall, dass diese Demokratie, die ja eigentlich theoretisch so funktionieren sollte, praktisch irgendwie zumindest mein Empfinden nach nicht wirklich funktioniert. Ich meine, es waren am 20. September 1,4 Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Und das wird einfach nicht gehört und es wird einfach irgendwie nicht ernst genommen. Und dieser Protest, der ja ein sehr wesentlicher Teil ist der Demokratie, wird nicht in Betracht gezogen.
Da wird ja deutlich, dass Sie enttäuscht sind von Parteien und Politikern, aber nicht unbedingt, das heißt, dass Sie nichts von Politik verstehen oder sich nicht dafür interessieren. Sie haben eben schon von Fridays for Future gesprochen. Helena Marschall, Sie sind selbst aktiv. Dabei hat diese Bewegung was bei Ihnen verändert?
Auf jeden Fall, weil diese Bewegung ist ja eine Art, wie ich mich in Politik einmischen kann und wie ich mich aktiv beteiligen kann. Weil das wird ja irgendwie nicht von den Parteien wirklich geboten und das findet gerade nicht wirklich statt und die Fridays for Future ist quasi eine Form, wie ich und ganz, ganz viele andere Jugendliche sich Politik und Demokratie wieder einmischen können und wieder beteiligen können.
Was heißt das? Also, dass Sie sich jetzt dann nur um das Klimathema kümmern oder insgesamt mehr für Politik interessieren?
Also natürlich ist die Klimakrise nicht ein abgeschlossenes Thema für sich, was mit nichts anderem zu tun hat, sondern mit der Klimakrise spielen ja ganz, ganz viele Nebeneffekte und andere Problematiken spielen da mit. Ich war auch vor Fridays for Future oder bevor ich aktiv geworden bin, auch Politik interessiert, aber das hat sich jetzt noch viel mehr verstärkt und natürlich finde ich die Themen rund um die Klimakrise fast am interessantesten, aber das heißt jetzt nicht, dass ich nur Artikel über Klima lese.
Das heißt, Sie lesen einfach auch die Tageszeitung regelmäßig und informieren sich?
Ja, hauptsächlich halt eben Online-Nachrichten und Tagesschau und sowas jeden Tag.
Das ist Ihre Sicht auf die Dinge, aber gibt es auch Diskussionen innerhalb der Altersgruppe? Also gibt es auch welche, die sagen, was wollt ihr da? Warum interessiert ihr euch für Politik? Das nützt doch nichts oder es interessiert mich nicht?
Auf jeden Fall. Also ich erfahre solche Diskussionen jeden Tag in der Schule oder mit Menschen, die ich irgendwie in anderen Kontexten treffe. Und natürlich in jeder Generation ist das nicht einheitlich, dass jeder Mensch irgendwie gleich denkt und gleich begeistert ist von Politik und von politischem Engagement. Und dann habe ich natürlich auch Gespräche mit Menschen, die mich fragen, was das überhaupt bringen soll oder warum mich das überhaupt interessiert.
Ist denn Greta Thunberg für Sie da noch ein Vorbild?
Für mich ist sie weniger ein Vorbild als für viele andere Menschen. Also ich schätze Gretas Engagement sehr. Ich meine, ich bin überhaupt zu Fridays for Future gekommen, weil sie da ein Vorbild war und das Ganze gestartet hat und weltweit inspiriert. Aber mittlerweile ist es nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und an Greta denke, weil ich irgendwie meine eigene Form von Engagement und meine eigene Sache aufgebaut habe. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die in der Bewegung aktiv sind, tatsächlich so. Und dass sie ein viel wichtigeres und stärkeres Symbol ist für die Menschen, die vielleicht noch nicht so beteiligt sind, noch nicht so engagiert.
Und wie reagieren die Erwachsenen um Sie herum auf dieses Engagement, zum Beispiel die Lehrer?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe schon Lehrer gehabt, die total begeistert waren und mich gelobt haben und auch nachgefragt haben, was ich eigentlich die ganze Zeit da mache und warum ich keine Aufgaben gemacht habe oder wie auch immer. Aber natürlich gibt es auch Lehrerinnen, die fragen, warum ich nicht jetzt mich lieber auf mein Abi fokussiere. Ich schreibe im Frühling Abi oder warum ich nicht erstmal studiere und dann nach Lösungen selbst suche.
Auch eine Idee. Jetzt haben wir gehört, egozentrisch, handysüchtig, respektlos, das sind so Beschimpfungen, die es so gibt. Jetzt haben wir in der Shell-Studie zum Beispiel das Label populismusaffin für diese Generation. Wenn Sie selbst Ihrer Generation ein Label verpassen sollten, wie würden Sie sie bezeichnen?
Das finde ich natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, weil ich nicht so von außen drauf schaue, sondern natürlich da mittendrin bin. Und deswegen würde ich vielleicht einfach bunt sagen, weil ich glaube, es steckt ganz, ganz viel in meiner Generation und wir sind natürlich sehr vielfältig und ich glaube, wenn alle Menschen das ein bisschen mehr sehen würden und uns ein bisschen mehr zutrauen würden, dann wären wir alle einen Schritt weiter.
Bunt und vielfältig ist diese Jugend, sagt Helena Marschall, 17 Jahre alt und Aktivistin bei Fridays for Future. Vielen Dank. Und noch einmal drehen wir die Perspektive um, schauen diesmal mit Simone de Beauvoir auf das andere Ende des Lebens.
Das Alter. Von Weitem hält man es für eine Institution, aber es sind junge Menschen, die plötzlich alt geworden sind. Eines Tages habe ich mir gesagt, ich bin 40 Jahre alt. Als ich mich von diesem Staunen erholt hatte, war ich 50. Die Betroffenheit, die mich damals überfiel, hat sich nicht gegeben. Ich kann es nicht glauben. Wenn ich meinen Namen gedruckt sehe, erzählt er von einer jungen Frau. Und diese junge Frau bin ich. Oft träume ich nachts, dass ich 54 Jahre alt bin, dass ich, wenn ich die Augen aufschlage, 30 bin. Was hatte ich doch für einen fürchterlichen Albtraum, sagt sich dann die im Traum erwachende Frau. Bevor ich in die Wirklichkeit zurückkehre, setzt sich manchmal ein riesiges Tier auf meine Brust. Es ist wahr, der Albtraum, älter als 50 zu sein, ist die Wahrheit. Wie kann etwas, das weder Form noch Inhalt hat, wie kann die Zeit mich mit einem so schweren Gewicht belasten, dass ich keine Luft mehr bekomme? Wie kann etwas, was nicht existiert wie die Zukunft, sich so unbarmherzig errechnen lassen? Mein 72. Geburtstag liegt mir ebenso nahe wie der Tag der Befreiung. Um mich davon zu überzeugen, brauche ich mich nur vor den Spiegel zu stellen. Mit 40 Jahren überlegte ich mir eines Tages, in den Tiefen des Spiegels lauert das Alter. Und das Verhängnisvolle daran ist, dass es mich überrumpeln wird. Es hat mich überrumpelt. Oft halte ich bestürzt vor diesem unglaublichen Ding inne, das mir als Gesicht dient. Ich schien mir wenig aus meinem Aussehen zu machen, genauso wie die Leute, die mit Appetit essen und sich wohlfühlen, ihren Magen vergessen. Solange ich mein Gesicht ohne Missfallen betrachten konnte, vergaß ich es. Es verstand sich von selbst. Jetzt ist alles vorbei.
Simone de Beauvoir, nie mehr. Zurück zur Vermessung der Jugend, der Tag in H2 Kultur. Fast 20 Jahre ist die erste Vermessung der Schulleistungen der 50-Jährigen, der 15-Jährigen im internationalen Vergleich her und der OECD-Studientitel PISA wurde im Jahr 2001 für Deutschland gleich mit dem Zusatz Schock versehen. Denn entgegen dem deutschen Selbstbild belegten die Jugendlichen in den Fächern Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften nur Plätze im unteren Drittel. Und fast ein Viertel der deutschen 15-Jährigen verfügte im Lesen und Schreiben nur über das Niveau eines Grundschülers. Seitdem wird alle 3 Jahre wieder getestet. Im Dezember werden die neuesten PISA-Ergebnisse erwartet. Wir sind gespannt. Denn schaut man sich die Ergebnisse seit 2001 an, so fällt auf, sie verändern sich nur marginal und stetig bleibt in Deutschland die Herkunft im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin ein entscheidendes Kriterium für den Bildungsabschluss. Eine Art nationaler PISA-Test ist der IQB-Bildungstrend. Im Auftrag der Kultusminister wird vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, deswegen IQB, geprüft, ob die neuen Klässler in den Fächern Mathe, Biologie, Chemie und Physik die Regel- und Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss erreichen oder verfehlen. 45.000 Schüler der 9. Klassen aller Schulformen wurden 2018 mal wieder getestet. Und auch hier, wen überrascht es, stellt sich heraus, die Schüler sind nicht besser geworden.
Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends seien insgesamt durchwachsen, sagt der Präsident der Kultusministerkonferenz, Hessens Bildungsminister Alexander Lorz. Der CDU-Politiker verwies aber auf die Herausforderungen, die das Schulsystem in den vergangenen Jahren meistern musste. Die Schülerschaft werde immer heterogener. Zum einen durch Zuwanderung. Die Zahl der Schüler mit einem Migrationshintergrund sei deutlich gestiegen. In mittlerweile 5 Bundesländern liegt der Anteil über 40%. Zweite Herausforderung: Inklusion. Auch der Anteil der Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf in Regelschulen habe seit der letzten Vergleichsstudie 2012 zugenommen, so Lorz.
Wenn man das alles in den Blick nimmt, dann ist es schon mal ein Anlass grundsätzlich zur Zufriedenheit, wenn die Ergebnisse im Bildungstrend über die letzten 6 Jahre weitgehend stabil geblieben sind. Das heißt, das Bildungssystem zeigt sich sozusagen als resilient.
Trotzdem sei der IQB-Bildungstrend ein wichtiger Seismograph für die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern, betont der KMK-Präsident. Und dieser Seismograph schlägt im Testfach Mathematik vor allem in den 3 ostdeutschen Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nach unten aus. Hier haben sich die Leistungen der getesteten 9. Klässler im Vergleich zur letzten Studie deutlich verschlechtert. Auch in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gingen die Ergebnisse zurück. Nimmt man die Ergebnisse aus allen 16 Ländern, dann erreichten 2018 rund 45% aller Schüler bereits in der 9. Klasse in Mathematik die notwendigen Regelstandards für einen mittleren Schulabschluss. Zugleich verfehlte aber immerhin 1/4 der 9. Klässler die Mindeststandards. Besonders gut sind die Testergebnisse in 3 Ländern, in Sachsen, Bayern und Thüringen. Sie liegen auch in den anderen 3 Testfächern Biologie, Chemie und Physik bundesweit an der Spitze. Die Bildungsforscherin Petra Starnert, die regelmäßigen IQB-Studien leitet, warnt aber davor, zu sehr auf die Länderranglisten zu blicken.
Wir müssen immer für uns vor Augen führen, dass die Zusammensetzung der Schülerschaft sich zwischen den Ländern sehr stark unterscheidet. Das heißt, ein Stadtstaat wie Bremen beispielsweise wird sicherlich nicht ein Land wie Sachsen überholen. Davon ist nicht auszugehen, einfach aufgrund der Zusammensetzung der Schülerschaft.
Das gilt auch für die anderen Stadtstaaten, Berlin und Hamburg, mit ihrem ebenfalls besonders hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Er sei mit dem Ergebnis von Hamburg nicht zufrieden, sagte Bildungssenator Thies Rabe. Der Trend sei zwar achtsam, man wolle aber besser werden, so der SPD-Politiker. Sorge macht Rabe ein bundesweiter Trend.
Die Schüler an den Gymnasien werden im Verhältnis zur gesamten Schülerschaft schlechter. Das heißt, hier nimmt die Leistung ab, mit erheblichen Unterschieden. In meinem Bundesland ausgerechnet werden die Gymnasiasten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besser.
In Baden-Württemberg beispielsweise sei aber das Gegenteil der Fall. Dessen Kultusministerin Susanne Eisenmann war mit dem Ergebnis ihres Landes dennoch zufrieden. Ihr Land habe sich nach zuletzt schlechteren Trends stabilisiert, sagte die CDU-Politikerin. Eisenmann plädierte für Kontinuität an den Schulen.
Das kann man, glaube ich, auch feststellen, dass dauernde Experimente in Strukturen oder Ähnlichem nicht zu einer zwingenden Verbesserung führen, ganz im Gegenteil. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den man ablesen kann aus der hohen Stabilität, die Bayern und Sachsen seit vielen Jahren aufweisen.
So unterschiedlich wie die Ergebnisse in allen 16 Ländern auch ausfallen, eine Botschaft sei aber klar, sagt KMK-Präsident Alexander Lorz.
Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, es gibt noch viel zu tun. Und wir wollen natürlich auch einen Trend haben, der eben nicht nur stabil ist, sondern der beim nächsten Mal nach Möglichkeit nach oben zeigt.
Der hessische Kultusminister Alexander Lorz im Bericht von Dagmar Pepping über den IQB-Bildungstrend. Die Leistungen sind stabil geblieben, das heißt nicht besser geworden seit 2012. Professor Susanne Prediger ist vom Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts an der TU Dortmund. Guten Tag.
Hallo.
Warum messen, wenn es nichts bringt, also sich nichts wirklich ändert? Das ist ja bei der PISA-Studie auch so, dass immer wieder bescheinigt wird, dass sozial benachteiligte Kinder es schwerer haben im Bildungssystem. Warum soll man das alle 3 Jahre wieder feststellen?
Naja, also Sie haben es ja eingangs schon gesagt, messen per se macht natürlich den Unterricht nicht besser. Und für den IQB-Bildungstrend jetzt gilt schon, dass die Probleme, die diesmal aufgezeigt wurden, auch schon seit längerem bekannt sind. Trotzdem waren die Leistungsstudien ganz, ganz wichtig und sind es weiter, um auf bestimmte Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Und ich lese den Bildungstrend vor allen Dingen im Hinblick auf die Frage, lernen wir eigentlich mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen? Und da müssen wir leider sagen, nein. Die deutsche Schulen, das wird uns PISA vermutlich auch wieder bestätigen in einigen Wochen, schaffen es nicht so gut wie andere Länder, die sozialen Unterschiede, mit denen die Kinder in die Schule reinkommen, innerhalb des Schulsystems auszugleichen.
Da passt ja das, was wir gerade gehört haben, diese Erklärung für das IQB-Ergebnis, dass die Schulen mit Inklusion und Zuwanderung so viel zu tun haben, dass es gerade so klappt, die Ergebnisse stabil zu halten. Das ist ja so ein bisschen die Erklärung gewesen. Ist das für Sie plausibel?
Ja, so richtig zufrieden bin ich mit der Erklärung nicht. Ich meine, es ist klar, dass Flüchtlingskinder, die viele Jahre gar nicht zur Schule gegangen sind, nicht die Gleichung leisten können. Aber abgesehen davon sind die zuwanderungsbezogenen Disparitäten eigentlich nicht der richtige Fokus. In Bezug auf die Shell-Studie haben wir das ja vorhin auch schon gehört. Die soziale Herkunft, das ist die wichtigere Kluft. Wir konnten zum Beispiel in unseren Studien zeigen, dass es nicht wichtig ist, ob ein Kind eine andere Erstsprache spricht oder Deutsch als Erstsprache, sondern das, was sich wirklich darauf auswirkt, wie gut die Mathe lernen können, ist, wie gut nun die deutsche Sprachkompetenz entwickelt ist. Wir haben viele mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, die ganz hervorragend Deutsch können und dann auch hervorragende Leistung bringen können. Die haben dann auch kein Matheproblem. Aber wir haben auch viele einsprachig deutsche Schülerinnen und Schüler, die nicht genügend gut die deutsche Bildungssprache beherrschen. Das liegt halt daran, dass sie zu Hause zu wenig sprachlichen Input bekommen. Und die haben dann die gleichen Schwierigkeiten in Mathematik oder in Naturwissenschaften wie Schüler mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund ist eigentlich die falsche Trennlinie, die hier aufgemacht wird.
Ja, aber das heißt, wo muss man denn jetzt dann nach Lösungen suchen? Also wenn man jetzt von Schuld nicht sprechen will, aber wo ist der Weg, um da eine Lösung zu finden?
Also meines Erachtens zeigen die Zahlen sehr deutlich, dass wir aufhören können, immer die großen Systemfragen zu zu diskutieren. Es geht nicht um die Frage, hat das Land viel Gesamtschule oder nicht, sondern es geht um die Unterrichtsqualität, die ganz konkret hergestellt wird. Und dann kann man natürlich sagen, wie der KMK-Vorsitzende sagt, das ist schon schön, wenn wir trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen die Leistung halten. Aber wir können schon auch sagen, die Länder könnten noch mehr daran investieren, dass sich die Unterrichtsqualität im Kleinen tatsächlich weiterentwickelt. Es ist in Deutschland nach wie vor nicht Pflicht, sich fortzubilden als Lehrer. Können Sie sich Ärzte vorstellen, die einmal eingestellt sich 30 Jahre nicht weiter fortbilden? Da wäre noch ganz, ganz viel zu tun, nicht auf der Ebene des Schulsystems, sondern auf der Ebene des Fortbildungssystems.
Da genau arbeiten Sie ja dran und haben gerade den ersten Preis der Stiftung Polytechnische Gesellschaft für ein Konzept für die Vermittlung von Inhalten im MINT-Bereich bekommen. Und zwar geht es da um das bessere Verstehen mathematischer Begriffe. Das heißt, da geht es tatsächlich an auch um individuell unterschiedliche Voraussetzungen der Kinder. Und genau das braucht man dann, um diese Unterschiede zu nivellieren?
Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe ja vorhin erzählt, die Sprachkompetenz im Deutschen, das ist etwas, was sich tatsächlich auswirkt auf die Mathematikleistung. Und die Sprachkompetenz können wir fördern. Wir können zeigen, dass wenn wir Lehrerinnen und Lehrer darin beraten und unterstützen, dass sie einen Unterricht machen, der mehr Sprache den Schülern abverlangt und ihnen da Lerngelegenheiten gibt, dass die dann auch besser Mathematik lernen. Das ist aber echte Arbeit, das hinzukriegen. Also es reicht nicht, den Schulen einmal mitzuteilen, ab heute sollen übrigens alle Fächer zur Sprachbildung beitragen, sondern aus meiner Sicht geht da die Forschungsarbeit, die die Universitäten leisten, muss erst los. Was bedeutet das genau? Welche sprachlichen Anforderungen sind es, die Schülern schwerfallen? Wie kann man die unterstützen? Wie können wir Lehrerinnen und Lehrer befähigen, das zu machen? Und in dem Bereich haben wir in den letzten 10 Jahren gearbeitet und haben jetzt tatsächlich ein Konzept für sprachbildenden Fachunterricht, von dem wir empirisch zeigen können, dass mit diesem Konzept die Schüler mehr lernen.
Und ein anderes Konzept arbeitet an den Lücken, die in der 5. Klasse aufploppen, weil natürlich mit der Situation an den Grundschulen, über die wir auch schon öfter berichtet haben, viele fachfremde Lehrer, Lehrermangel überhaupt, natürlich auch viele Kinder mit mangelhaften Kenntnissen in der weiterführenden Schule landen. Wie kann man diese Lücken aufarbeiten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die in der 9. Klasse die Regelstandards nicht erreichen, dass fast 30% nicht die Regelstandards, also die Mindeststandards erreichen. Das geht natürlich schon damit los, dass die in die 5. Klasse reinkommen und noch nicht genügend gelernt haben, an dem man gut weiterlernen kann. Wir haben deswegen mit Mathe sicher können ein Konzept entwickelt, in dem in Klasse 5, 6 Lücken in den Verstehensgrundlagen aufgearbeitet werden können. Man muss sich das so vorstellen, da sitzen 5. Klässler, die haben zwar irgendwie das geschafft, bis in die 5. Klasse zu kommen, aber sie haben eigentlich keine Ahnung, was das alles bedeutet. An vielen nicht-gymnasialen Schulen, Sekundarschule, Realschule, wie auch immer die heißen, sind 50% der Kinder nicht in der Lage zu erklären, was eigentlich multiplizieren bedeutet. Die rechnen zwar irgendwas, manchmal richtig, manchmal falsch, aber sie wissen nicht, was es bedeutet. Damit kann man nicht vernünftig weiterlernen. Das heißt, das Unterrichtskonzept, was wir entwickelt haben, schaut nochmal genau hin, welche der Verstehensgrundlagen beherrschen die Kinder, welche nicht und wie kann man diese aufarbeiten. Und dann kostet es uns aber 2 Jahre Fortbildung, um Lehrerinnen und Lehrer darin fit zu machen, solche Anforderungen zu bewältigen, für die sie ja gar nicht ausgebildet waren ursprünglich.
Weil von den falschen Kindern zu sprechen ist schwierig, da kann man wenig dran ändern, aber man hört ganz deutlich, Frau Prediger, man kann was tun am Unterricht, man kann Lehrer besser unterstützen und eben in der Forschung auch aktiv werden. Dann kann Schule viel leisten mit mehr Forschung und Unterstützung.
Ein Aspekt zeigt die Studie noch, der mir am meisten Sorgen macht. Die vielen Quereinsteiger, die jetzt gerade in die Schule reinkommen, Lehrer, die nicht für ihren Beruf ausgebildet werden, die unterrichten nicht mit gleichem Erfolg wie die anderen. Das ist so ein bisschen versteckt irgendwo hinten auf Seite 300 irgendwas. Quereinsteiger produzieren Klassen, in denen im Schnitt 17 Punkte weniger gelernt wird. Das ist fast genauso viel wie der vielbeschworener Unterschied zwischen Kindern mit und ohne Zuwanderungshintergrund. Wir haben in der Schule Lehrkräfte, die auf die Komplexität des Jobs nicht vorbereitet sind.
sind. Und diese Zahl steigt gerade wieder durch den Lehrermangel. Wir können den Kultusministerien keinen Vorwurf machen, dass sie diese Lehrkräfte gerade einstellt. Irgendjemand muss ja unterrichten. Aber wir brauchen längerfristige Programme, wie man für diese Lehrer nicht nur einen kurzen Einstieg macht, 3 Monate Schnellkurs, sondern ein 5-Jahres-Programm, um die nach und nach immer weiter zu qualifizieren.
Und so sagt der Schulvergleichstest oder der Schülervergleichstest sehr viel auch über Bildungspolitik aus und über die Qualität von Lehrerausbildung. Professor Susanne Prediger vom Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts an der TU Dortmund. Vielen Dank. Die Vermessung der Jugend, der Tag in HR2 Kultur. Beim Älterwerden vermisst man sich dann selbst, wie Robert Gernhardt, als er sich mit 40 im Spiegel sah.
Seht mich an. Der Fuß der Zeit trat mir meine Wangen breit. Schaut mein Ohr. Die vielen Jahre drehten es ins Sonderbare. Ach, des Kinds, es scheint zu fliehen, will die Lippen nach sich ziehen. Ach, der Stirn, die vielen Falten drohen mir den Kopf zu spalten. Die Nase, oh, wie vorgezogen, der Mund so seltsam eingebogen, der Hals so krumm, die Haut so rot, das Haar so stumpf, das Fleisch so tot. Nur die Augenlid umrändert, strahlen blau und unverändert, schauen forschend, klar und mild, aufs und aus dem Spiegelbild, leuchten wie 2 Edelsteine. Sind das überhaupt noch meine?
Und wer ist der Mann im Spiegel eigentlich? Robert Gernhardt kämpft mit dem Älterwerden. Wir beschäftigen uns mit der Vermessung der Jugend und den Vermessungsergebnissen, den Schlussfolgerungen. Neben Leistungsvergleichen bestimmt ein weiteres Thema die aktuelle bildungspolitische Diskussion, die Digitalisierung. Im Mai dieses Jahres wurde der Weg freigemacht für den Digitalpakt Schule. Der Bund stellt Mittel für den Aufbau der Infrastruktur bereit und nimmt dafür 5 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre in die Hand. Die Länder unterstützen die Qualifizierung der Lehrer und die medienpädagogische Umsetzung in den Schulen. So viel zum politischen Plan. Kann das digitale Lernen dann vielleicht helfen, die bis hierhin angesprochenen Probleme zu lösen, politisches Bewusstsein und Leistung steigern? Wie sieht das digitale Lernen in der Praxis überhaupt aus? Eva Rösler hat es sich an verschiedenen hessischen Schulen angeschaut.
Eine Vorreiterschule in Sachen Digitalisierung ist die Richtsberg-Gesamtschule Marburg. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 ausschließlich mit einem iPad. Und sie sind, wie es zu erwarten war, begeistert.
Ich habe Spaß am iPad, weil man verliert da keine Blätter.
Dann habe ich hier halt für jedes Fach einen Ordner.
Ja, es ist halt alles auf dem iPad, was man braucht, zum Beispiel Bücher oder so. Braucht man keine Bücher mitnehmen.
Für Lehrer Martin Bärenfänger war die Umstellung aufs iPad zuerst sehr gewöhnungsbedürftig. Auch er sieht nun ganz klar die Vorteile.
Gerade habe ich eben 2 Bilder gehabt, die habe ich denen einfach aufs iPad geschickt. Das sind dann ein paar Klicks, dann haben die das alle vor sich. Es ist einfach auch viel ansprechender für die Schüler, die machen das gerne. Ich kann es vergrößern, ich kann da einfach so mit umgehen, wie ich das möchte. Und man kann Tondokumente verschicken, dann machen die Kopfhörer rein und dann können die das hören zum Beispiel. Und das ist halt schon ein großer Vorteil.
Wer Unterricht digital mit iPads, Whiteboard oder Laptop und Smartphone gestalten möchte, der braucht dringend ein entsprechendes Lehrkonzept. Das wird Schulleiter Thomas C. Färber nicht müde zu betonen.
Ein schlechter Unterricht wird durch iPads nicht besser. Und ein guter Unterricht, ein motivierter, ein schülerzugewandter Unterricht kann durch iPads explodieren.
Färbers Kollege Thomas Schwarze an der Wilhelm-Heinrich-von-Riel-Schule in Wiesbaden sieht das genauso. Er ist der Schulleiter an der integrierten Gesamtschule.
Nur digitale Möglichkeiten machen noch keinen besseren Unterricht. Wir brauchen auf alle Fälle Kollegen, Ressourcen, Stunden, die Personen, die das warten und administrieren. Da sind wir auf alle Fälle unterbesetzt.
Noch dazu kommt, reichen die 372 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre überhaupt aus? Die GEW in Hessen, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, sagt da ganz klar nein. Wenn man Digitalisierung an Hessens Schulen vernünftig gestalten wolle, dann dürften nicht nur rund 90 Euro im Jahr pro Schüler zur Verfügung stehen, so wie jetzt geplant, sondern dann müssten es bis zu 400 Euro im Jahr pro Kopf sein. Darauf wollte die Grundschule in Solms-Niederbiel nicht warten und hat schon mal aus eigenen Mitteln aufgerüstet, worauf Schulleiter Horst Hack stolz ist.
Wir haben eine vorbildlich ausgestattete Mediathek. Dort können wir zum Beispiel das Leseverständnis schulen, ohne dass man einfach nur Buchstaben aneinander reiht und vorliest, sondern Wir versuchen das halt in Form von Hörspielen.
Die Hörspiele produzieren die Schüler selber, sowie auch kleine erste Filme. Apps laden, Filme drehen, Hörbücher erstellen, den kompletten Unterricht via iPad gestalten, Whiteboards. Das alles gibt es schon an einigen Schulen in Hessen. Und dort nach eigenen Einschätzungen auch mit Erfolg. Wie die Digitalisierung Einzug hält in hessische Schulen, Eva Rösler berichtete. In der digitalen Welt im Netz sind Populisten natürlich besonders aktiv. Professor Beate Küpper, Sozialpsychologin an der Hochschule Niederrhein, guten Tag.
Guten Tag.
Könnte der Digitalpakt also ein Rezept gegen die Populismusanfälligkeit sein, Medienkompetenz, kritisches Bewusstsein schulen?
Erstmal würde ich das ehrlich gesagt nicht so sehen, denn im Gegenteil, die digitale Welt ist ja erstmal der Raum, in dem Populismus es besonders einfach hat. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn man jetzt viel mit digitalen Medien arbeiten möchte, dass man insbesondere auch die Schülerinnen und Schülern in ihrer Medienkompetenz schult, einzuschätzen, von welcher Quelle rufe ich mir hier eigentlich gerade etwas ab. Das ist eine Kompetenz, die braucht man im analogen Raum, aber die wird im digitalen Raum natürlich umso kritischer, weil es so schwer ist, festzustellen, wer ist eigentlich der Absender einer Nachricht.
Und da hilft digitales Lernen nicht.
Reines Lernen über digitales Lernen hilft da überhaupt nicht, sondern es gilt da, die Medienkompetenz zu stärken, also den Umgang mit den digitalen Medien, den Umgang mit sozialen Foren, kritisches Bewusstsein, dass da ganz viele Player auch im Spielfeld sind, gerade im Internet und in den sozialen Medien, die durchaus auch aktiv versuchen, den Diskurs populistisch und leider eben auch rechtsextrem zu beeinflussen.
Jetzt haben wir gehört in der Shell-Studie, Achtung, wir haben es mit einer zum Teil stark populismusaffinen Jugend zu tun. Festgemacht wird das an der Zustimmung zu zum Beispiel folgenden Aussagen. In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Dieser Aussage stimmen 68% der Befragten zu. Mehr als die Hälfte, immerhin 53%, glaubt, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Und ein gutes Drittel ist der Meinung, die deutsche Gesellschaft werde durch den Islam unterwandert. Diese Fragen haben Sie, Frau Küpper, für die Mitte-Studie entwickelt, mit der Sie seit 2006 regelmäßig antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung untersuchen. Was macht denn das Populistische in diesen Aussagen überhaupt aus?
Also Populismus kann man im Grunde auf zwei Dimensionen herunterbrechen. Das ist einmal die Dimension, die korrupten Eliten da oben, also die Politiker, die Lügenpresse in Anführungsstrichen, auch die Wissenschaft und auf der anderen Seite dann eben das moralisch reine Volk. Zum Rechtspopulismus wird das Ganze, wenn dann noch die horizontale Ebene dazukommt, Dimension dazukommt, zwischen einem Wir und dann dem Fingerzeig auf jeweils die anderen, die irgendwie schlechter sind. Und die anderen können unter anderem sein die Muslime, die Geflüchteten, die Einwanderer, aber auch die Juden, die Homosexuellen, die Feministinnen, die Gutmenschen und so weiter. Und das ist das Muster von Populismus beziehungsweise eben auch von Rechtspopulismus, das wir auch im Internet haben. Und da sind Jugendliche heutzutage nun besonders unterwegs.
Ein Drittel der jungen Generation, das überwiegend männlich und schlecht gebildet ist, ist besonders anfällig für solche populistischen Thesen, sagt die Shell-Jugendstudie. Sie haben ja eben in der Mitte-Studie die Erwachsenen mit denselben Aussagen konfrontiert. Deckt sich denn das Ergebnis der Jugendstudie mit dem Ihrer Studie? Also sind die Jugendlichen eigentlich nur ein Spiegel der Gesellschaft?
Ja, wir müssen leider feststellen, dass es bislang so war, dass wir gehofft haben, durch viel politische Bildung bei den Jugendlichen etwas bewegen zu können. Das ist auch der Fall lange gewesen, dass Jugendliche weniger anfällig waren als Erwachsene. Das ändert sich jetzt gerade und Jugendliche ziehen wieder nach. Und das ist auch insofern kein Wunder, denn Jugendliche, wenn ich das mal salopp sagen darf, kommen ja nicht vom Mars auf die Erde gebeamt, sondern die werden hier in dieser Gesellschaft groß. Und sie übernehmen nun mal das, was sie aus der Erwachsenenwelt hören. Sie plappern es auch erstmal ein bisschen nach. Und in einem besonders sensiblen Jugendalter, wo man politische Bildung erwirbt und politische Einstellungen erwirbt, das ist so zwischen 12 und 15, da ist man auch noch mal besonders bereit, einfache Botschaften aufzunehmen, weil man sie ja gerade erst als etwas Neues für sich entdeckt hat. Von daher sind Jugendliche nicht populistisch und oder populismusanfälliger als Erwachsene, aber sie übernehmen das, was sie aus der Erwachsenenwelt hören.
Aber es ist ja eine Aufgabe für Schule und Gesellschaft, dagegen zu steuern. Sie haben eben gesagt, Medienkompetenz ist auf jeden Fall wichtig, einzuordnen, was gucke ich mir da an, woher kommt das? Was kann denn dann noch passieren?
Also wichtig ist auch, nochmal klarzumachen, dass wir alle gerne, unser Gehirn ist einfach so gestrickt, einfache Botschaften aufnehmen wollen. Das ist bequem, da müssen wir uns nicht bei anstrengen. Und dass wir gerne auch Botschaften hören, die wir eigentlich sowieso schon wissen. Dann fühlen wir uns ziemlich selbst bestätigt. Und das sind Mechanismen, die es gilt, sich auch erstmal transparent zu machen, weil man selber leicht in diese Falle hineintappt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir alle neigen auch dazu und möchten gerne ein positives Bild von uns selber haben, ein positives Bild von unserer eigenen Gruppe, mit der wir uns identifizieren. Und da ist das Runtermachen der jeweils anderen ein ganz billiges Mittel zum Zweck. Und das sind Mechanismen, die kennen Jugendliche sehr gut auch vom Schulhof. Und da gilt es, sie für sensibel zu machen, dass sie nicht in diese einfache Falle hineintappen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Da gilt es klassisch, Sensibilität zu wecken und auch Empathie zu wecken für diejenigen, die gerade auf der Seite stehen, wo alle mit dem Finger hinzeigen.
Also Mechanismen durchschauen, Medienkompetenz, politische Bildung ist vonnöten. Jetzt haben wir heute auch gesprochen über den IQB-Bildungstrend mit dem Fazit, die Leistungen der Neuntklässler könnten besser sein. Und da wird natürlich die Schlussfolgerung gezogen, wir brauchen mehr Aktivitäten in den MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das heißt, die Schule muss alles richten.
Wir hoffen, legen immer viel Hoffnung auf die Schule. Interessant ist, dass bei uns auf der einen Seite es immer heißt, die Schule soll alles richten. Und wenn es um Demokratie lernen, um demokratische Bildung geht, schauen wir mal als allererstes auf die Schule. Wenn wir uns dann in die Curricula hineinblättern, dann sehen wir, dass da de facto nur sehr wenig Raum für da ist. Denn das ist ja nicht nur etwas für die mal, ich sag mal, ein, zwei Stunden Politik- oder Geschichtsunterricht, die angeboten werden, sondern das sind Querschnittsthemen. Die müssen immer und überall in der Schule nicht nur im Unterricht behandelt werden, sondern auch im Schulalltag gelebt und erfahren werden. Also was bedeutet das, unterschiedliche Interessen zu haben, unterschiedliche Positionen, auch Meinungen, aber immer auf dem Spielfeld von Demokratie und immer auch unter den, ich sag mal, Spielregeln von Demokratie auszuhalten und auszufechten, auszudiskutieren und dann in irgendeiner Form auch Kompromisse zu finden. Wichtig ist hier aber den Unterschied auch klar zu machen zwischen, was ist einfach mal eine Meinung und was ist tatsächlich gut begründet, was bewegt sich auch auf dem demokratischen Spielfeld von Würde und Gleichwertigkeit aller. Das ist nicht nur etwas für den Unterricht, sondern das ist etwas ganz allgemein für den Schulalltag. Und übrigens sind hier auch Lehrerinnen und Lehrer gefragt, nicht nur als Vermittelnde, sondern das gilt für uns alle, das gilt eben auch und gerade für Erwachsene, sich hier selbstkritisch an die eigene Nase zu fassen. Denn ich wiederhole das nochmal, Jugendliche werden in die Gesellschaft hinein gewachsen und geboren.
Und immerhin haben Sie zu mehr als 3/4 ein Vertrauen in diese demokratischen Prozesse. Das ist ja wiederum ein tröstliches Ergebnis der Shell-Jugendstudie. Aber mit der Populismusanfälligkeit sind wir alle, Schule, Lehrer, ja letztendlich Eltern, Gesellschaft gefordert. Professor Beate Küpper, Sozialpsychologin an der Hochschule Niederrhein. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute über die Vermessung der Jugend. Ein großes Interesse gibt es, das ist deutlich geworden, zu wissen, wie der Nachwuchs tickt, der ja schließlich wichtig ist für die Zukunft unseres Landes. Allein, egal ob Shell-Jugendstudie oder IQB-Bildungstrend, es gibt keine einfachen Schlussfolgerungen, auch wenn man sie gerne hätte. Also lieber doch miteinander reden, als sich auf Studien zu verlassen. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Dort gibt es die Sendung zum Nachhören, ebenso in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.